Wow, so viele Leute. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich möchte Johann danken für die Einladung. Ja, wie er schon gesagt hat, mein Name ist Simon Röger. Ich komme von der Alp, von der Gemeinde aus Gammerting, in der Gemeinde, in der der Sickhardt auch ist. Und bei ihm durfte ich ja so den Kurs machen, wie man predigt. Und ich freue mich heute jetzt mal in einer neuen Gemeinde oder in einer ganz mir fremden, also nicht mehr fremden Gemeinde, aber in einer Gemeinde, in der ich noch nie gepredigt habe. Das ist das erste Mal, dass ich auswärts predige, das erste Mal, dass ich mit Headset predige. Also alles ein bisschen neu. Habt da ein bisschen Nachsicht, wenn es vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen holpert. Ja, ich habe eine Predigt geschrieben und die hat den Titel Christen haben keinen Spaß. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und der Grund, warum ich die Predigt geschrieben habe, ist eine Begebenheit, die mir dieses Jahr so passiert ist, vor ein paar Monaten. Ich war bei einer Familie aus unserer Gemeinde, also die kennt ihr wahrscheinlich auch, der Jeremia sitzt heute hier, Familie Blum, und da war ich dann zum Maisernten. Und das macht man ja nicht so einzeln, die Maiskolben abpflücken, so, sondern die haben ganze Felder und die müssen dann an einem Tag alle platt gemacht werden. Also kennt ihr den Spruch? Ich habe es mir aufgeschrieben, Männer bleiben immer Kinder, nur die Spielzeuge werden größer. Also, ja, als kleines Kind, da habe ich noch mit so einem kleinen Trecker im Sandkasten gespielt, ja, und irgendwann ist man dann halt auf dem Feld und fährt mit dem Trecker rum. Und da sammelt man den ganzen Mais ein, mit einem Häcksler, mit einem Hänger, und dann fährt man ihn ins Silo und lädt ihn dort ab. Und weil das alles ruckzuck gehen muss, ja, das sind relativ teuer, wenn man so Dinger mietet, soll das halt relativ schnell gehen, und dann holt man sich noch andere Leute, die einem da helfen, von so einem Lohnunternehmen. Und dann abends wir waren da noch am Silo zudecken, das alles aufräumen. Und dann einer der Fahrer ist dann auch noch zu uns gekommen und dann haben wir noch ein bisschen geredet. Und wir sind richtig schnell auf das Thema Glauben gekommen, was richtig schön war. Und ich habe gedacht, jetzt können wir wieder ein bisschen von Jesus erzählen. Und dann hat er aber erzählt, er war mal in der Kirche, aber das sei nichts für ihn, hat er gesagt. Da gibt es nur Vorschriften und Gebote. Er glaubt jetzt an die Reinkarnation. Da kann er sich selber entscheiden, kann selber denken, was er tun und was er lassen will, um im nächsten Leben einfach besser dazustehen. Er musste immer hier und da irgendwelche Regeln befolgen, die, wie er findet, veraltet sind. Und ich habe mir so gedacht, mit anderen Worten will er mir einfach sagen, als Christ hast du einfach keinen Spaß. Du wirst immer niedergedrückt von der Kirche, hat er gemeint. Und das hat mich richtig fertig gemacht. Das hat mich so getroffen. Und ich habe mir überlegt, was sage ich denn da jetzt? Was würdest du da sagen, wenn zu dir einer diese Worte an dich sagt? Und ich war da in meinen Gedanken so gefangen, ich konnte da nicht mehr mitreden. Und ich bin nicht so multitaskingfähig. Ich denke dann immer erst einen Gedanke fertig. Ja? Wir Männer, wir sind halt so. Wir denken eine Sache fertig, die Frauen, die können alles gleichzeitig machen. Ich kann das nicht. Und ich war dann so in meinen Gedanken gefangen und habe gedacht, oh, was sagst du jetzt, was sagst du jetzt? Und da kamen dann die Gedanken einfach, hey, du musst dich da mehr informieren. Und dann kamen auch diese Gedanken an diese Predigt, die ich euch heute erzählen möchte hier. Ja, das denken wahrscheinlich so die meisten Menschen, die Jesus nicht kennen, also über das Christsein. Die Christen, die haben doch keinen Spaß. Und du hast einen Gott, der Tag und Nacht deinen Aufpasser spielt, und damit du auch ja nichts machst, was seinen Regeln widerspricht, er ist der ultimative Knigge, wie es so schön heißt von manchen Menschen, der ganz genau darauf achtet, dass wir uns ordentlich benehmen, und sobald etwas anfängt Spaß zu machen, hält er den Finger drauf und sagt, nee. Sollte sich jetzt hier auf der Erde jemand nicht an die Regeln halten, dann hat das Konsequenzen. Also jetzt auch und für immer. Manche Menschen fühlen sich, wenn sie an Gott denken, wie in einer Abschlussprüfung. Kennt ihr das? Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal eine Prüfung gemacht. Fürs Autofahren, ja, für einen Führerschein oder in einer Ausbildung. Und dann seid ihr in der Prüfung und ihr seht den Prüfer so, guckt drüber und denkt so, ach, der guckt die ganze Zeit auf meine Finger, der guckt jeden Handgriff an, jedes kleinste Detail wird aufgeschrieben, was wir falsch machen. Und so denken sie auch über Gott. Und sie leben in dem Bewusstsein, hey, ich lebe mein Leben und Gott guckt die ganze Zeit zu. Sobald ich irgendwas falsch mache, wird es aufschreiben und wird es mir dann irgendwann vor die Nase halten. Und so denkt wahrscheinlich auch hier dieser Schlepperfahrer, der an dem Abend mit uns gesprochen hat über das Christsein und über Gott. Aber nicht nur er, sondern viele Menschen denken leider so. Ich war vor einer Woche auf der KfG-Konferenz, wo Armin Mauerhofer ja in einem Vortrag erzählt hat, wie es sein kann, dass Menschen so werden, dass sie von Gott denken, er gönnt mir nichts. Und da ist alles nur schlecht am Christsein. Und er hatte erzählt, in so einem Beispiel, er war mal in einer größeren Stadt und da war eine Gemeinde in der Mitte und die haben am Abend eine Veranstaltung gehabt. Und dann hat man so eingeladen, in den Straßen ist man rausgegangen, hat gesagt, Leute, kommt doch zu uns. Und dann stand direkt vor der Veranstaltung, weil es noch nicht so voll war, sind die Leute noch rausgegangen und dann stand einer direkt vor der Tür und stand dann so da, so ein bisschen gebeugt, ein bisschen traurig. Und dann ist einer vorbeigelaufen und dann hat der Mann gesagt, hey, wollen Sie nicht heute Abend hier reinkommen? Wir haben eine Veranstaltung, ist auch kostenlos. Hat das alles so ein bisschen traurig gesagt und dann hat der Mann ihm entgegnet, nee, danke, ich habe schon genug Probleme. Diese Menschen, so wie dieser Mann, der gesagt hat, Probleme habe ich schon genug, ja, diese sehen nur diese Vorschriften, die einen einengen, die einen irgendwo reindrücken, wo man sein soll. Und so Menschen kommen dann ganz leicht auch auf die Idee, irgendwas aus dem Kontext rauszureißen aus der Bibel. Und dann sagen sie, aus der Bibel völlig rausgerissen, sagen sie, sammelt euch keinen Besitz hier auf der Erde an. Steht in Matthäus 6, Vers 19. Oder außerdem darf man noch nicht nach mehr Geld streben, ja? So ein Blödsinn, dann gehe ich nicht in die Gemeinde. Steht auch in der Bibel. Und was für viele auch sehr schlimm ist, man darf sich nicht mal mehr betrinken. In den Epheser 5, Vers 18 steht es, betrinkt euch nicht mit Wein. Ich habe das mal meinen Arbeitskollegen erzählt oder er hat mir gesagt, ja Simon, du gehst ja gar nicht saufen. Ich habe gesagt, nee, gehe ich nicht. Ja, tun es alle Christen. Ja, also normalerweise tun es alle Christen, also die halten sich davon zurück. Dann hat er gleich gesagt, nee, also das Christen, nee, dann kann ich nicht, das geht nicht. Es ist echt schade, wieso sowas Leute abhält, Jesus zu finden. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die Leute da aufführen können. Ja, und eine davon, die das alles so ein bisschen zusammenfasst, steht in 1. Johannes 2, Vers 15 und 16. Da steht, hört auf, diese Welt und das, was sie euch anzubieten hat, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Umso mehr man dazu hört, umso mehr denkt man wahrscheinlich auch, da, ja, ist doch irgendwas dran, oder nicht? Entlarven wir hier Gott als Spaßbremse für unser Leben, als Spielverderber? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Gott mir irgendwas von meinem Leben vorenthalten möchte, dadurch, dass er mir sowas, so Regeln gibt oder ja, so Gebote. Aber warum das so ganz genau so ist, da komme ich nochmal gleich zu. Es ist aber tatsächlich so, dass es schon in der Bibel heißt, dass wir als Christen es nicht sehr leicht haben im Leben. Ihr kennt den Vers wahrscheinlich alle in Lukas 9, Vers 23, wo Jesus sagt, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen und jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das bedeutet, Jesus nachzuahmen und sich 100% mit der Botschaft von ihm zu identifizieren. William MacDonald, den kennt ihr wahrscheinlich von manchen Büchern oder da gibt es auch diese dicken schwarzen Bücher, wo er zu jedem oder zu fast jedem Vers aus der Bibel einen Kommentar dazu geschrieben hat. Und er schreibt zu diesem Vers, ein Teil von diesem Kommentar ist, sich verleugnen bedeutet freiwillig, auf jedes sogenannte Recht der Planung oder Entscheidung zu verzichten und Jesu Herrschaft in jedem Bereich des Lebens anzuerkennen. Weiter schreibt er, sein Kreuz auf sich nehmen heißt freiwillig das Leben führen, das auch er, also Jesus, führte, mit allem, was dazugehört. Dieses freiwillig ist hier ganz entscheidend. Und das macht vielen Menschen Angst, weil es manchmal auch bis zum Tod gehen kann. Und dann haben die Menschen ihren Besitz, ihre Lieben und dann sehen sie das Leben von Jesus und denken so, das alles verlieren? Nee, lieber nicht. Und diese Menschen, die kennen sich dann sehr gut aus Und das sind meistens die ersten Menschen, die zu dir kommen und auf den Finger, also mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, hey, du sollst, du musst, du darfst. Aber selber halten sie sich nicht dran. Der Grund ist meistens echt die Angst davor, das nicht mehr zu tun zu können, was man so gerne macht oder Spaß im Leben zu haben. Die Angst, zu kurz zu kommen. Es gibt sogar ein Gleichnis in der Bibel, das diese Angst, also beziehungsweise das zu kurz kommen, beinhaltet. Das geht meistens unter, weil es nicht die Hauptaussage von diesem Gleichnis ist. Aber dieses Gleichnis kennt ihr alle. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jetzt denkt ihr, hä, wo kommt denn das da drin vor? Wir kommen gleich drauf. Und ja, ich möchte mal kurz zusammenfassen, den ersten Teil da. Ein Vater, der hat zwei Söhne und einer der beiden entschließt sich dafür, sein Erbe früher einzufordern als üblich. Mit diesem Erbe ging er dann ins Ausland und dann flutsch war das ganze Geld wieder weg und er ist wieder nach Hause gegangen zu seinem Vater. Aber um den geht es mir gar nicht, um diesen Sohn. Mir geht es um diesen anderen Sohn, der zu Hause bleibt. Mit dem können wir uns dann vielleicht eher identifizieren, weil er ja beim Vater bleibt. Also so wie dieser Sohn bei seinem Vater bleibt, so bleiben wir bei Gott. Und da dürft ihr mal aufschlagen, Lukas 15, wenn ihr die Bibel habt oder auch hier vorne am Beamer, die Verse 25 bis 30. Und ich lese hier aus der Neues Leben Übersetzung. Die ist ich finde die sehr verständlich und genau. Also ich lese einfach mal vor, Lukas 15, ab Vers 25 bis 30. Und schauen wir mal genau drauf, wie es diesem älteren Sohn hier ergeht, der bei seinem Vater geblieben ist, der versucht hat, sich immer ordentlich zu verhalten. Ja? Also ab Vers 25, währenddessen war der ältere Sohn draußen auf dem Feld. Ich muss noch sagen, der jüngere Sohn ist gerade nach Hause gekommen und dann gab es dieses Fest und der ältere war auf dem Feld, wie es hier heißt in diesem Vers, und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und er fragte, ob der Diener... Hörte er Musik und Tanz im Haus und er fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten. Und er gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Der Sohn, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Nicht ein einziges Mal, hat er gesagt. Wenn du mir etwas aufgetragen hast, und er hat es dann auch ausgeführt, wenn der Vater ihm was gesagt hat. Und in dieser ganzen Zeit hast du nicht einmal eine junge Ziege für mich gehabt, dass ich mit meinen Freunden ein Fest feiern könnte. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Könnt ihr mit diesem älteren Sohn mitfühlen? Was für starke Emotionen hier vorkommen. Ganz ehrlich, ich kann ihn echt gut verstehen. Manche Menschen denken so, wie dieser Sohn über seinen Vater dachte, über Gott. Sie sehen andere Menschen und werden neidisch auf ihren Besitz oder darauf, wie gut es ihnen anscheinend geht, oder denken daran, was sie schon haben und sagen dann, nee, Gott kann mir das nicht geben. Ich bin mit dem Gleichnis aber noch nicht ganz durch. Es kommt jetzt das Beste. Vers 31. Was sagt der Vater zu dem Sohn auf diese Anschuldigung hin? Da sagt sein Vater, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Hey, das dreht doch das Ganze, oder? Also, das hört sich doch alles nach allem anderen an, als nach einer Spaßbremse oder nach jemandem, der einem nichts gönnt. Dieser einfache, kurze Satz zeigt doch ganz klar, dass der ältere Sohn die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt hätte, zu feiern. Aber er hat es nicht gemacht. Er dachte wahrscheinlich, dieser Sohn, dass sein Vater es ihm nicht gönnen würde. Und haben wir das Gefühl von unserem Vater im Himmel vielleicht auch manchmal, dass Gott uns nichts gönnen würde? Der größte Fehler, den du mit diesem Gefühl machen kannst, ist, es für dich zu behalten. Weil dann machst du es genau wie dieser Sohn, dann machst du es genau gleich. Du behältst es für dich. Und dann erst, wenn es zum Überkochen kommt, dann sagst du es Gott und sagst Gott, hey, so, so, so. Genauso wie dieser Sohn hier in diesem Gleichnis. der zu seinem Vater dann sagen musste, hey, ich habe nie irgendwas von dir gekriegt. Aber wahrscheinlich hat er auch nie gefragt. Wir lesen in dieser ganzen Geschichte nicht ein einziges Stückchen, wo negativ über den Vater gesprochen wird. Dieser Vater, der steht mit offenen Armen zu Hause bereit, um seine Söhne zu begrüßen. Ob es der Jüngere ist oder der Ältere, egal was er gemacht hat. Kommen wir jetzt langsam von diesem Fragezeichen zu dem Ausrufezeichen. Gott steht in diesem Gleichnis für den Vater. Und deshalb können wir vor allem in dem 31. Vers erkennen, dass Gott gar nicht darauf aus ist, uns an alleine zu halten und uns jeden Spaß zu verderben. Ich behaupte sogar, dass man als Christ mehr Freude im Leben hat als ein Ungläubiger. Aber warum? Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch, der schlechte Dinge tut, ohne dass ich sie tun will. Steht auch schon so in der Bibel, hatte ich erst vor kurzem in meiner Bibellesezeit. Ich bin ein Sünder. Und ihr übrigens auch, steht auch in der Bibel. Und ich weiß, dass ich so wie ich bin, dass ich nie in die Gegenwart Gottes kommen kann. Nie. Weil er kann es nicht ertragen, so jemanden wie mich, so jemanden wie uns in seiner Nähe zu haben. Jemand, der ihm einfach nicht gehorcht. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, da hinzukommen, in die Gegenwart Gottes. Es gibt nur einen einzigen Weg, diese Sünden, die auf uns sind, loszuwerden, die Gemeinschaft mit Gott verhindern. Und dieser Weg geht hier vorne, übers Kreuz. Dieser Weg geht über Jesus Christus. Jesus hat dir deine Sünden abgenommen, als er für dich gestorben ist. Für dich. Da wird es persönlich. Und wenn du das glaubst, wenn du Jesus, Gottes Sohn, anerkennst, dann gehörst du zur Familie Gottes. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Und es gibt sonst keine Bedingung. Das können wir sehen in dem Moment, in dem Jesus am Kreuz hängt. Da hängt doch an dem anderen Kreuz nebendran, hängt doch dieser Verbrecher. Und der kriegt das Last-Minute-Ticket. Im letzten Moment sagt er, hey, du bist doch Gottes Sohn. Im letzten Moment erkennt er, wer Jesus wirklich ist. Und was sagt Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mann, der da hängt, dieser Verbrecher, der nur Schlechtes in seinem Leben wahrscheinlich getan hat, der konnte sich nicht mehr taufen lassen, der konnte sich nicht mal bewegen, der konnte nichts machen, der hing einfach nur da. Aber er hat gesagt, ich glaube an dich, Jesus. Und das war das Einzige, was er machen musste, um gerettet zu werden. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10b, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist doch alles andere als Spaßverderben. Über ein Leben in ganzer Fülle habt ihr bestimmt schon viele Predigten gehört, auch vom Johann bestimmt. Da gibt es sehr, sehr viele, auch im Internet, sehr viele zu finden. Ich schneide es nur ganz kurz an. Jesus sagt in dem Vers, dass er derjenige ist, der dieses Leben gibt, dieses erfüllte Leben. Und das ist logisch, dass ich natürlich an Jesus glauben muss, dass ich es von ihm bekommen kann. Da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu. Dieses Leben bedeutet aber nicht, dass man einen Geldbeutel bekommt, der sich selber füllt oder dass einem das fertige Essen so einfach in den Mund reinfliegt. Das ist kein erfülltes Leben, nee. Jesus gibt uns ein reich erfülltes Leben. Ich habe da so eine kleine Definition aufgeschrieben aus verschiedenen Sätzen, die ich hier und da gefunden habe. Und die geht so. Ein Leben in Christus wird durch die überfließende Vergebung, Liebe und Führung von Jesus geprägt. Solch ein Leben ist befreit von der Angst, ich könnte etwas versäumen, und erlöst von der Sorge, alles könnte irgendwie sinnlos werden. Ein Leben, das auch nicht dauernd an Fehlern in der Vergangenheit rummachen muss, sondern ein geliebtes, entspanntes, vergebendes und im besten Sinn ein gelassenes Leben, das in dem Moment beginnt, indem du wie der Verbrecher am Kreuz sagst, Jesus, an dich glaube ich. Jetzt möchte ich aber nochmal die Dinge ansprechen, die ich vorher erwähnt habe, die unser Schlepperfahrer auch gesagt hat, diese ganzen Regeln und diese ganzen Gebote. Wie passt das zusammen mit einem erfüllten Leben? Oder mit einem Leben, an dem man Spaß und Freude hat, wenn man so viele Regeln und Gebote hat? Wo geht mein Spaß zu weit und wo hört Gottes Spaß auf? Es gibt zwei Möglichkeiten, das rauszufinden. Erstens, andere sagen es dir, wie du zu leben hast oder bringen es dir bei. Oder zweitens, du findest es selber heraus. Und ich denke, die häufiger gewählte Variante ist die erste. So wie jetzt gerade auch im Moment. Ihr hört mir zu, ich sage euch was und vielleicht handelt ihr nachher danach oder sagt, ja, das stimmt. Ja, wo wir es als erstes merken, ist natürlich von unseren Eltern. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Unsere Eltern bringen uns Sachen bei, ohne dass wir es merken. Manche Sachen übernehmen wir einfach so. Und eine Sache, die ich, glaube letztes Jahr war es, dann auf dem Lager mal kurz mitgekriegt habe, die dort ja passiert ist, ist zum Beispiel die Sache mit der Kappe beim Beten. Ja, dann kommen die Leute zu dir und fragen, warum tust du deine Kappe runter beim Beten? Und dann entweder weißt du es oder du weißt es halt nicht und sagst, ja, ich mache das halt so, weil mein Papa das so will. Und das ist ganz wichtig, da mal diese Sachen, die man automatisch einfach macht, dass man die mal ein bisschen hinterfragt und die mit der zweiten Möglichkeit prüft, das selber herausfinden, selber zu suchen in der Bibel, wo steht denn das überhaupt? Warum mache ich das? Wir lernen sehr, sehr viel von anderen Menschen. Ja. Hinterfragt mal das einfach, was ihr einfach macht, ohne zu wissen, warum. In 1. Petrus 2, Vers 2, da steht, so wie ein Säugling nach Milch schreit, so sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen. Ist das so? Also ihr kennt bestimmt die kleinen Babys, ja? Ihr wart ja selber mal welche, die, wenn sie Hunger haben, richtig losschreien können. Meinst du, ihr kennt das hier ganz sicher, Dani, gell? Ich guck dich mal an. So sollen wir nach dem Wort Gottes schreien und uns danach sehen. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen oder nicht mehr wissen, wie mache ich denn das jetzt, dann soll ich in die Bibel reinschauen, um eine Antwort zu finden. Und ich verspreche euch, ihr findet auf jede Frage eine Antwort in der Bibel. Vielleicht nicht genau so, ja, wie ihr die Frage stellt, sondern einfach durch auch mehrere Sachen, die ihr daraus sammeln könnt. Für die es interessiert, in 1. Korinther 11, Vers 4 steht das mit der Mütze. So, jetzt bist du durch die Bibel schlauer geworden. Aber ist das nicht schon wieder was dir so einen Strich durch die Rechnung macht, durch dein erfülltes Leben, in dem du Spaß hast? Schon wieder die Mütze runternehmen, oh Mann. Gibt es also doch irgendwie so einen Regelkatalog, ja? So einen dicken Batzen, an den du dich halten musst? Und in der Bibel stehen tatsächlich sehr viele Sachen, die man tun oder besser nicht tun sollte. Was ganz Lustiges, was ich mal gefunden habe, in Sprüche 25, Vers 17, da heißt es, besuche deinen Nachbarn nicht zu oft, damit er nicht zu viel von dir bekommt und sich über dich ärgert. Sogar so Sachen stehen in der Bibel. Also echt, echt witzig, was für eine Fülle wir da finden können. Ja? Ihr denkt auch, ja, ist doch sinnvoll, ne? Die Nachbarn nicht zu oft besuchen, dass er nicht zu viel von mir bekommt. Oder vielleicht denkt ihr auch gerade andersrum, oh Mann, mein Nachbar, ja, der, wo mich immer so viel besucht und die ganze Zeit über die Hecke guckt. Gib ihm mal diesen Vers einfach weiter, bevor du dich das nächste Mal wieder über ihn ärgerst. Vor allem in diesen Sprüchen in der Bibel finden wir sehr viele von diesen Weisheiten. Ein paar davon haben sich auch in unserem Alltag etabliert. Ihr kennt die bestimmt auch alle. Zum Beispiel der Spruch, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Das sind alles Sprüche aus den Sprüchen, ja. Liest man sich ein bisschen durch dieses Buch der Sprüche, dann merkt man schnell, dass es nicht darum geht, alles ganz genau so zu machen, wie es da steht, sondern es geht darum, Weisheit zu erlangen, also zu bekommen und zu verstehen, was gut für einen ist und was nicht. Und dann gibt es ja auch noch die 10 Gebote da. Das wird ganz spannend. Es ist tatsächlich so, dass es manche Theologen gibt, die die 10 Gebote als 10 Empfehlungen bezeichnen. Ich halte das für eine echt falsche Verniedlichung, weil Jesus hat diese Gebote im Neuen Testament wiederholt. Und diese Gebote sind heute noch genauso aktuell wie damals, als Gott sie Mose gegeben hat. Kennt ihr alle 10 auswendig? Ich habe gedacht, ja komm, wo ich die Predigt geschrieben habe, jetzt schreibst du die mal schnell hin. Aber dann nach den ersten 3 war es auch schon wieder so ein bisschen, wo ich gedacht habe, hey Moment, war jetzt das oder das? Oder welches war jetzt nochmal? Ich möchte euch nochmal kurz vorlesen. Oder ihr dürft auch gerne mitraten, ja. Das erste Gebot war, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Das zweite, du sollst kein Götzenbild anfertigen. Das dritte, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Das vierte Gebot, denk an den Sabbat und heilige ihn. Also für uns heute vielleicht der Sonntag, ja. Das fünfte Gebot, ehre Vater und Mutter. Das sechste, du sollst nicht töten. Das siebte, du sollst die Ehe nicht brechen. Also nicht nur deine, sondern auch die von anderen Menschen nicht. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Das neunte, du sollst keine falsche Aussage über deine Mitmenschen machen. Und das letzte, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, noch deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Wer hat noch alle gewusst? Da bleiben die Finger manchmal auch unten, gell? Es ist nicht ganz einfach, sich diese Dinge im Kopf zu behalten, wenn wir sie nicht öfters mal wiederholen. Mir ging es genauso wie euch. Aber wie setze ich das jetzt praktisch um, weißt du? Wir haben das in der Bibel drin und wir wissen jetzt, wie es heißt, aber wie setze ich das praktisch um? Wie kann ich Vater und Mutter ehren, wenn ich ein kaputtes Verhältnis zu ihnen habe? Oder wie mache ich das mit dem Sonntag, wenn ich Schicht arbeite? Ihr seht, es kann da nicht so einen Regelkatalog geben, wo ich eine Frage habe und die Antwort mir eins zu eins entgegenspringt, so wie ich sie brauche. Mein Chef hat jetzt auch wieder am Freitag gefragt, so Simon, komm schon am Sonntag, bisschen Geld verdienen. Das ist bei uns so in der Firma, bei uns wird rund um die Uhr gearbeitet. Der Sonntag ist kein Pflichtarbeitstag, aber es wird trotzdem jedes Mal in der Woche gefragt, möchtest du am Sonntag kommen, bisschen mehr Geld verdienen. Und ich musste meinem Chef jedes Mal sagen, nee du, ich kann nicht, ich bin in der Kirche, ich habe keine Zeit. Und ich habe mir schon gedacht, hey, das kommt bestimmt irgendwann nicht so gut bei den Bewertungen oder sowas. Wir kriegen auch Leistungszulagen und da habe ich gedacht, oh, da will ich irgendwie irgendwann unten bleiben. Und ja, also ich möchte euch sagen, was passiert ist, ja. Dann, ich bin jedes Mal vor meinem Chef dann gestanden und habe gesagt, du, ich kann nicht kommen. Und er hat mir immer schon so ein bisschen komisch angeguckt. Ich habe so gedacht, so, oh nein. Aber was passiert ist, ist eigentlich wunderbar. Weil ich konnte zu ihm sagen, hey, ich kann nicht kommen. Und er hat gesagt, das ist okay. Und hat sich dann andere Menschen gesucht, die kommen konnten. Und dann waren jetzt im September waren Leistungsgespräche bei uns. Und da hat er mich so gelobt in diesem Gespräch und hat gesagt, dass er es so toll findet, dass noch Menschen in die Kirche gehen. Und da habe ich gedacht so, Gott sei Dank. Er hat mich nicht nur gelobt, er hat mir sogar auch eine Lohnerhöhung gegeben. Wo ich gesagt habe so, hä, warum? Ich habe es eigentlich so von der Leistung her noch gar nicht verdient. Das kommt von Gott, sage ich euch. Und da bin ich Gott unendlich dankbar dafür. Also verdirbt es mir wirklich den Spaß am Leben, wenn ich mich versuche, an die Gebote Gottes zu halten? Beziehungsweise, wenn ich einfach Dinge sein lasse, weil ich durch die Bibel erkannt habe, dass sie in Gottes Augen nicht gut für mich sind? Ich denke nicht. Ich möchte euch sagen, was Hans-Peter Reuer, den kennt ihr bestimmt, ist ein sehr bekannter Prediger gewesen, der leider gestorben ist. Der hat ja bis 2013 den Tauernhof in Österreich geleitet, da ist er gestorben. Und er hat im Jahr 2000 auf dem Pfingstjugendtreffen in Eidlingen einen richtig coolen Satz rausgehauen, der richtig gut dazu passt. Und da hat er gesagt, jedes Mal, wenn Gott mir eine Sache verbietet, dann stehen dahinter zwei Sachen, mit denen er mich segnen möchte. Gott verbietet mir etwas, um erstens mich zu beschützen und zweitens, um mir etwas zu schenken. Sehen wir uns jetzt mit diesem Wissen die Gebote Gottes an, dann stellen wir fest, dass Gott es eigentlich nur gut mit uns meint. Wenn wir Vater und Mutter ehren, schon als kleine Kinder fängt es schon an, dann haben wir im Normalfall ein gutes Verhältnis zu ihnen, auch wenn wir erwachsen sind. Und genauso auch mit der Sache bei mir bei der Arbeit. Wenn ich einmal gekommen wäre, sonntags, dann hätte ich gesagt, ja, hätte mein Chef auch gesagt, ja, jetzt ist er einmal gekommen, ja, der kommt bestimmt nochmal und nochmal. Und dann fragt er immer weiter. Aber ich habe gesagt, nein, ich war noch nie sonntags bei mir in der Firma. Und das hat Auswirkungen auf unsere Umwelt. Ja, und vor kurzem war auch in Metzingen im Haus Bethesda der Jugendtag. Und da hat Christoph Blasel hat da ein richtig gutes Beispiel gebracht, das ich euch auch noch erzählen möchte. Die meisten von euch haben ja ein Auto, also ich gehe mal davon aus. Und die fahren entweder mit Diesel oder Benzin. Vielleicht hat auch einer noch Gas oder irgendwas anderes Tolles, Elektrik oder sowas. Und die Leute, die diese Autos gebaut haben und euch verkauft haben, die haben euch gesagt, ihr zum Beispiel, das Auto, das fährt jetzt mit Benzin. Ja? Also haben euch gesagt, was zu machen ist. So wie Gott uns sagt in der Bibel, was zu machen ist. Ja? Zum Beispiel die 10 Gebote. Und dann fahrt ihr glücklich mit eurem Auto los und fahrt rum. Und dann blinkt die Tankanzeige. Also ab zur nächsten Tankstelle. Und dann meint ihr, ihr wüsstet es besser. Und sagt so, nee, ach, was der sagt, Benzin, Diesel ist doch viel günstiger. Ich tanke jetzt Diesel. Und weil ihr Lust habt, dann ja, Diesel rein. Aber nach ein paar Metern hat die Freude dann ein Ende. Das verspreche ich euch. Weil ihr diesen Anweisungen von dem Hersteller nicht ja, Folge geleistet habt. Und so ist es auch bei Gott. Das ist genau dasselbe. Ja, Gott ist unser Hersteller. Und wenn wir nicht nach seinen Anweisungen leben, dann geht's schief. Das ist einfach so. Wenn wir versuchen, ja, uns so gut es uns möglich ist, an die Gebote Gottes zu halten, dann wird er uns dafür segnen. Und wenn du von Gott gesegnet wirst, freust du dich darüber und hast auf jeden Fall Spaß und Freude an deinem Leben. Aber das soll nicht deine Motivation sein, ja, möchte ich mal ganz klar sagen. Das soll nicht deine Motivation sein, dich an die Gebote Gottes zu halten, nur damit du ein erfülltes Leben hast. Es ist gut, sich an die Gebote Gottes zu halten. Und es trägt auch zu einem erfüllten Leben bei. Aber deine Motivation sollte immer die Ehre Gottes sein. Wir haben jetzt vorher vom Gottesdienst hier noch gebetet. Und die letzten Worte, die der Johann gesagt hat, waren zur Ehre Gottes. Und das habe ich gedacht, so yes, möchte ich auch mal sagen, hier hinten in dem Raum, bevor der Gottesdienst losgeht. Wenn wir hier vorne stehen, wir tun es zur Ehre Gottes. Das passt gut. Und was auch gesagt wurde, dass wir alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun sollen. Schaffen wir das? Johann hat es vorher schon gesagt, nee, wir schaffen es nicht. Ich schaff's nicht. Aber alles zur Ehre Gottes zu machen, ist eine Übungssache, sage ich euch. Und was mir dieses Jahr ganz neu bewusst geworden ist und mir auch unheimlich bei dieser Sache hilft, ja, beim Treffen von Entscheidungen, ob ich was tue oder was nicht tue, das habe ich dieses Jahr entdeckt in 1. Korinther, nicht in 1. Korinther, doch in 1. Korinther. Und das möchte ich euch mal so ein bisschen näher bringen und euch vielleicht auch diese Hilfe geben, euch bei ja, Entscheidungen, da, dass sie euch leichter fallen. In 1. Korinther 6, Vers 12 sagt Paulus, mir ist alles erlaubt. Das heißt, du darfst alles tun. Ja? Wirklich alles. Also hier, wenn du die ganze Bibel nimmst und da drin steht, du darfst nicht töten. Und Paulus schreibt hier, mir ist alles erlaubt. Du kannst jemanden ja, auch umbringen, aber du weißt, dass es Folgen haben wird. Was viele Menschen nicht verstehen, und ja, ist einfach, dass Jesus das Zentrum ist. Und die sagen dann, Jesus hat mir zwar die Sünden vergeben, aber ich kann trotzdem tun, was ich will. Die stehen dann vor dir und sagen ernsthaft so, Jesus hat mir doch alles vergeben. Ich kann doch zu schnell fahren, wenn ich Lust habe. Oder ich kann doch hier aus dem Laden einfach was mitnehmen, wenn ich möchte. Aber so ist das gar nicht gemeint, wisst ihr? Auf der einen Seite stimmt es, ja, wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, dann kannst du dir sicher sein, dass du in den Himmel kommst. So wie dieser Verbrecher am Kreuz auch. Der ist tatsächlich in den Himmel gekommen. Jesus hat es selber gesagt. Auf der anderen Seite hat es aber auch noch einen Haken. Und dazu möchte ich lesen die Verse aus 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15, wo es darum geht, was passiert, wenn du jetzt zum Beispiel sowas machst. Und da heißt es, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Also Jesus das Zentrum, Jesus unser Fundament. Wer auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, das sind jetzt die guten, oder Holz, Heu oder Stroh verwenden. Es geht hier also um uns, die wir an Jesus glauben, und um das Fundament, das wir haben, also Jesus. Ne? Und diese Materialien, die hier aufgezählt werden, sind Taten, sind vielleicht Gedanken, Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Und es geht dann weiter in Vers 13, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Ist ja logisch, ja? Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Ich musste Gott sei Dank noch nie vor einem Feuer fliehen. Bei uns hat es mal zwar gebrannt im Haus, es war schon echt krass, aber ich war nie eingeschlossen vom Feuer. Ich musste nie wegrennen vor dem Feuer. Deswegen, ich kann es mir gar nicht so gut vorstellen, aber es hört sich echt krass an, dass wenn jemand in den Himmel kommt mit Mühe und Not, der gerade zu einem Feuer entkommen ist. Gehe ich in die Gemeinde, weil ich muss? Singe ich hier vorne, weil es sonst keiner macht oder predige, obwohl ich eigentlich gar keine Lust drauf habe? Oder machst du es, weil du es von Herzen machst, weil du es für Jesus machst, zu Gottes Ehre? Ich habe einen richtig coolen Vers gefunden, der auch zu diesem hier passt, zu diesem Glas Wasser, was hier vorne steht. Markus 9, Vers 41. Wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, ja, weil wir dieses Fundament haben, wird er belohnt werden. Also Frank, ich weiß nicht, wo du gerade sitzt da. Für dieses Glas Wasser wirst du schon Lohn empfangen. Ist das nicht cool? Für so eine Kleinigkeit. Oder auch fürs Abendmahl austeilen oder fürs Herrichten, fürs Kerzen anzünden. Für Sachen, die wir für Gott machen, weil wir zu Jesus gehören. Alle diese Dinge haben Ewigkeitswert. Stellt euch das mal vor. Und diese Dinge machen Jesus Freude. Und wenn euch gerade manche Dinge im Kopf sind, wo ihr merkt, hey, da hat Jesus vielleicht nicht so Freude dran, dann versucht doch einfach mal daran zu arbeiten und das zu lassen. Ihr baut auf euer Fundament, auf Jesus. Und da baut ihr entweder mit Stein, mit Holz. Ihr baut mit verschiedenen Materialien. Das eine ist standhafter gegen Feuer und das andere halt nicht. Und lasst uns danach streben. Ich möchte euch ermutigen, mein Anliegen ist es, dass ihr im Himmel nicht unten seid, sondern dass ihr einen großen Lohn empfangt. Und Jesus wollte das auch. Jesus will, dass wir einen großen Lohn empfangen, dass wir uns investieren für ihn. Wichtig ist, dass wenn du sowas tust, wenn du hier zum Beispiel ein Glas Wasser hinstellst, aber du Jesus nicht hast, dann bringt es dir gar nichts. Weil dann hast du kein Fundament. Dann hast du ein Haus, du baust ein Haus, aber du baust ein Haus ohne Fundament. Und wenn, sag ich mal, der letzte Tag kommt, dann wird es einfach weggespült. Deswegen ist es so wichtig, nur dieses Geschenk anzunehmen und zu sagen, Jesus, ich glaube an dich, du bist mein Retter. Und dann hast du dieses Fundament und dann kannst du anfangen mit bauen. Das ist wunderbar. Kommen wir zum Schluss. Ich fasse nochmal alles, was ich jetzt gesagt habe, ein bisschen zusammen. Wir haben einen Gott, der für uns wie ein Vater ist. Und so wie Kinder darauf vertrauen können, dass ihre Eltern es gut mit ihnen meinen, so können wir auf Gott vertrauen, dass er es mit seinen Geboten und Regeln, die wir in der Bibel finden, dass er es gut mit uns meint, weil er unser Hersteller ist. Wir sollen uns von anderen belehren lassen und auch selbst nach der Weisheit in der Bibel suchen. Gott will uns dadurch beschützen und er will uns später im Himmel auch beschenken und belohnen dafür. Aber auch schon hier auf der Erde. Hier auf der Erde bekommen wir nämlich dieses erfüllte und freie Leben. Dieses freudige Leben, an dem wir Spaß haben können. Ich war im September auf einem christlichen Konzert mit einer englischen Band und da hat der Bandleader, also der Chef der Band, Garrett Gilkison, einen echt passenden Satz gesagt, den Steffi auch schon vorher hat anklingen lassen. Der heißt, Seriousness is not a fruit of the spirit, but joy is. Auf Deutsch heißt es, Ernsthaftigkeit, also ja, sag ich mal, trauriges Leben, ist keine Frucht des Geistes, sondern Freude ist es. Freude ist eine Frucht des Geistes. Und wenn du Freude hast, dann hast du auch Spaß am Leben. Und wenn du das nicht hast, dann kann es auch sein, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass du Gott noch nicht gefragt hast, ob er dir vielleicht mal ein bisschen Spaß geben möchte. So wie in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich möchte euch mit den Worten aus Römer 12, Vers 2 ein bisschen ermutigen und auch diese Predigt abschließen. Und da heißt es, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wie es der Johann auch vorher gesagt hat, in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Amen.